Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 26 und 27 der dritten Sure, der Sure Ale Imran.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب
صدق الله العلي العظيم.
Auch diese Verse sind eine Huldigung Gottes, dem Herrn und Souverän aller Herrschaften. Übersetzt lauten sie: Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Sprich, o Herr, du bist der Herr aller Herrschaften. Du gibst die Herrschaft, wem du willst, und nimmst die Herrschaft, wem du willst. Du gibst Ehre, wem du willst, und erniedrigst, wen du willst. Alles Gute ist in deiner Hand. Wahrlich, du bist aller Dinge mächtig. Du lässt die Nacht übergehen in den Tag und den Tag übergehen in die Nacht. Du lässt das Lebendige hervorgehen aus dem Toten und das Tote aus dem Lebendigen. Und einem jeden, dem du möchtest, gibst du, was er bedarf, ohne dabei kleinlich zu sein.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite pastoday.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastoday.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Montag, dem 14. Februar 2022, gleich dem 25. Bachmann 1400, nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe In Richtung Licht. Dann geht es weiter mit einem Sonderbeitrag anlässlich des Jahrestages der Geburt von Imam Ali, Friede sei mit ihm. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Iran und G4+1 setzen intensive Gespräche in Wien fort, um JCPOA wiederzubeleben. Iran stellt verbesserte Raketenabwehrsysteme mit großartigen Kampffähigkeiten vor. Venezuelanischer Gesandter: Irans Revolution, Volk und Führung – ein großartiges Beispiel für Lateinamerika. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Iran und G4+1 setzen intensive Gespräche in Wien fort, um JCPOA wiederzubeleben. In der österreichischen Hauptstadt Wien werden intensive diplomatische Gespräche zwischen Iran und der G4+1 fortgesetzt, um alle möglichen Wege zur Rettung des Iran-Abkommens von 2015 zu erörtern, in dem alle von den Vereinigten Staaten gegen Teheran verhängten Sanktionen aufgehoben werden. Am Sonntag hielten der iranische Chefunterhändler Ali Boredikani und der Leiter des russischen Verhandlungsteams Mikhail Ulyanov ein Treffen ab, bei dem es um die Wiederbelebung des von den USA einseitig gekündigten Abkommens ging, das offiziell als gemeinsamer umfassender Aktionsplan JCPOA bekannt ist. Bei dem Treffen war auch der stellvertretende iranische Außenminister für wirtschaftliche Angelegenheiten Mehdi Safari anwesend. In einem Tweet sagte Ulyanov, der als ständiger Vertreter Russlands bei internationalen Organisationen in Wien fungiert, dass sehr intensive Konsultationen im Verlauf der JCPOA-Gespräche in Wien fortgesetzt würden. Insbesondere hatte ich ein produktives Treffen mit dem iranischen Chefunterhändler Dr. A. Boredikani zu den verbleibenden offenen Fragen, twitterte er. In zwei weiteren Tweets sagte Ulyanov, er habe separate Treffen mit dem US-Sondergesandten für Iran Robert Malley in der Endphase der Wiener Gespräche über das JCPOA und auch mit den Leitern der Delegationen der drei europäischen Vertragsparteien abgehalten, Großbritannien, Frankreich und Deutschland, während der sie Meinungen über das weitere Vorgehen bei den Wiener Gesprächen zum JCPOA austauschten. Iran stellt verbesserte Raketenabwehrsysteme mit großartigen Kampffähigkeiten vor. Die iranischen Streitkräfte haben 10 lokal aufgerüstete Raketenabwehrsysteme und Militärprodukte mit hohen Fähigkeiten vorgestellt, die in der Lage sind, feindliche militärische Ausrüstung bei Bodenkampfoperationen anzugreifen und zu zerstören. Die militärischen Errungenschaften wurden am Sonntag während einer Zeremonie präsentiert, an der der iranische Verteidigungsminister Brigadegeneral Mohammad Reza Ashtiani eine Reihe anderer hochrangiger Militärs und Experten der Organisation für Verteidigungsindustrie teilnahmen. Die Zeremonie fiel mit Feierlichkeiten in Iran zum Gedenken an den 43. Jahrestag der Islamischen Revolution von 1979 zusammen, die das von den USA unterstützte Pahlavi-Regime stürzte. Zu den enthüllten Verteidigungssystemen gehörten verschiedene Arten von Raketen, auf Hubschraubern und Drohnen montierte Ladung sowie weitreichende und intelligente Munition für Artillerie und Mörser, deren Reichweite und Genauigkeit bei der Zerstörung von Zielen verbessert wurden. Einer der entscheidenden Faktoren für die Steigerung der Verteidigungsfähigkeit der Streitkräfte ist der Einsatz effizienter Systeme, Produkte und Ausrüstungen zur Abwehr feindlicher Bedrohungen, insbesondere auf dem Schlachtfeld. Änderungen vor Ort erfordern daher geeinigte Werkzeuge. Es ist notwendig, die militärischen Fähigkeiten zu verbessern, um das Land und die Nation zu schützen und zu verteidigen, sagte Oshtiani. Iranische Militärexperten und Techniker haben in den letzten Jahren erhebliche Fortschritte bei der Herstellung einer breiten Palette einheimischer Ausrüstung gemacht, wodurch die Streitkräfte im Rüstungsbereich autark wurden. Venezuelanischer Gesandter: Irans Revolution, Volk und Führung – ein großartiges Beispiel für Lateinamerika. Die Islamische Revolution von 1979 habe dem venezuelanischen Botschafter in Teheran zufolge dank ihrer Wurzeln im Willen der Menschen einen großen Einfluss nicht nur auf Venezuela, sondern auch auf andere lateinamerikanische Länder und die ganze Welt. Wir in Lateinamerika haben großen Respekt vor der Islamischen Revolution, dem iranischen Volk und seiner Führung, die uns ein großartiges Beispiel gegeben haben, sagte Carlos Antonio Alcala Cordones gegenüber der offiziellen iranischen Nachrichtenagentur IRNA. Der Botschafter sagte auch, was die Revolutionen in Iran, in Kuba und in Venezuela gemeinsam haben, sei ihr Widerstand gegen den US-Imperialismus und seine hegemoniale Politik und Doktrin. Die Islamische Revolution in Iran, die kubanische Revolution und die venezuelanische bolivarische Revolution widersetzen sich dieser Politik, sagte er. Cordones zog einen Vergleich zwischen den Revolutionen in Iran und Venezuela und sagte, sie seien beide gegen den Imperialismus und hegemoniale Regime wie die Vereinigten Staaten und Israel. Weitere Gemeinsamkeiten, sagte er, seien die Abhaltung eines Referendums in beiden Ländern, um das Volk über die Verfassung zu konsultieren. Der Gesandte unterstrich die Notwendigkeit der Bildung eines Blocks aus Iran, Venezuela, Russland, China und weitere Staaten gegen die USA, die ihnen allen Sanktionen auferlegt haben. Wenn ein solcher Block gebildet wird, können sich Iran, Venezuela, Russland, China und weitere gegenseitig gegen ihren gemeinsamen Feind, das Weiße Haus, unterstützen. Palästinensische Widerstandsgruppen rufen zur Hilfe für Bewohner von Sheikh Jarrah auf. Die palästinensischen Widerstandsbewegungen Hamas und Islamischer Dschihad haben das israelisch-zionistische Besatzerregime vor den Folgen der Aggression von israelischen Siedlern und Militärkräften gegen die Bewohner des Viertels Sheikh Jarrah in Al-Quds, Jerusalem, gewarnt. Am Samstagabend bewarf eine Gruppe zionistischer Siedler palästinensische Bewohner des Stadtteils und ihre Häuser mit Steinen, wodurch mehrere Palästinenser verletzt wurden und Sachschäden entstanden. Zuvor hatte der rechtsextremistische israelische Abgeordnete Itamar Ben-Gvir die zionistischen Siedler zu Angriffen auf Palästinenser provoziert. Er kündigte an, in dem palästinensischen Stadtteil ein Büro eröffnen zu wollen. Am Sonntagmorgen traf Ben-Gvir dann in Sheikh Jarrah ein. Er und weitere zionistische Extremisten versammelten sich vor dem Haus einer palästinensischen Familie, deren 11 Mitglieder im März aus ihrem Haus vertrieben werden sollen. Laut der Webseite Palestine Al-Yaum gab der Islamische Dschihad am Sonntag in einer Erklärung bekannt, dass die andauernden Aggressionen des zionistischen Regimes gegen die Bewohner von Sheikh Jarrah vom extremistischen Terrorist Itamar Ben-Gvir geleitet und von den israelischen Militärkräften unterstützt werden. Die palästinensische Bewegung warnte vor einer explosiven Lage aufgrund der Wiederholung dieser Aggressionen und machte das israelische Besatzerregime für alle Aggressionen gegen die Bewohner von Sheikh Jarrah verantwortlich. Sie forderte öffentliche Mobilisierung zu Hilfe für die Bewohner von Sheikh Jarrah und rief das palästinensische Volk auf, seinen Wut zum Ausdruck zu bringen und sich zur Konfrontation mit terroristischen Aktionen der Siedler und der israelischen Militärkräfte in diesem Stadtteil zu versammeln. Die Fahrgesellschaft protestiert gegen Ernennung israelischen Offiziers zu offiziellen Posten in Bahrain. Die Nationale Islamische Gesellschaft Al-Wifaq hat erklärt, dass die Ernennung eines israelischen Armeeoffiziers zu einem offiziellen Posten in Bahrain auf einen nationalen und politischen Untergang deutet und eine Aggression gegen die Souveränität, Geschichte und Zukunft Bahrains darstellt. Israelischen Medienberichten zufolge soll in den kommenden Tagen ein hochrangiger Offizier der israelischen Marine zum Einsatz in Bahrain ernannt werden. Neben der Verbindung zu den Sicherheitskräften von Bahrain wird er als Verbindungsoffizier für die 5. Flotte der USA tätig sein, deren Hauptquartier sich in dem Golfstaat befindet. Der israelische Offizielle wird laut Medienberichten in den kommenden Wochen in Bahrain eintreffen. Wie der Sender Al-Manar berichtete, hieß es in einer am Sonntag veröffentlichten Erklärung der Wifar weiter, dass die Ernennung eines hochrangigen Offiziers des israelischen Feindes zu einem offiziellen Posten in Bahrain das Ausmaß der großen Verwaltungsverstöße des Al-Khalifa-Regimes zeigt. Wifar wies in ihrer Erklärung auf die Repressalien sowie fragwürdige und feindselige Maßnahmen gegen das bahrainische Volk hin und hob hervor, dass das Regime der Al-Khalifa darüber hinaus durch die Übergabe der nationalen Souveränität und aller Regierungsorgane an die Feinde der Araber und Muslime mit dem Schicksal eines Staates spielt. Die schiitische Gesellschaft bekräftigte, dass das Al-Khalifa-Regime Grenzen überschritten und die nationalen Grundsätze des bahrainischen Volkes verletzt hat. Es versucht, das Heimatland gegen eine illusionäre Macht zu tauschen. Die Welt sollte aber wissen, dass dieses Regime jegliche Legitimität beim Volk verloren hat, hieß es in der Wifar-Erklärung weiter. USA werden schnell reagieren, wenn Russland angreift, sagt Biden zu Zelensky. Präsident Joe Biden hat seinem ukrainischen Amtskollegen Volodymyr Zelensky versichert, dass die Vereinigten Staaten schnell und entschlossen auf einen russischen Angriff auf den ehemaligen Sowjetstaat reagieren würden. Biden telefonierte am Sonntag mit Zelensky, einen Tag nachdem sein einstündiges Gespräch mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin keinen Durchbruch in einer laut US-Funktionären sich rasch verschärfenden Krise gebracht hatte. Präsident Biden hat deutlich gemacht, dass die Vereinigten Staaten zusammen mit ihren Verbündeten und Partnern schnell und entschlossen auf jede russische Aggression gegen die Ukraine reagieren werden, heißt es in der Mitteilung des Weißen Hauses. Die beiden Führer waren sich einig, wie wichtig es ist, weiterhin Diplomatie und Abschreckung als Reaktion auf die militärische Aufrüstung Russlands an den Grenzen der Ukraine zu betreiben, hieß es. Ein hochrangiger ukrainischer Amtsträger, der von dem Gespräch Kenntnis hatte, sagte CNN, Zelensky erneuere seine Forderungen an Washington, der Ukraine mehr militärische und finanzielle Unterstützung zu leisten, und lud Biden ein, Kiew so bald wie möglich zu besuchen. Ich bin überzeugt, dass ihre Ankunft in Kiew in den für die Stabilisierung der Lage entscheidenden Tagen ein starkes Signal sein und zu der Eskalation beitragen wird, zitierte das Präsidialamt Zelensky in einer Mitteilung. Der Anruf kam inmitten von US-Warnungen, dass eine russische Invasion in der Ukraine unmittelbar bevorstehen könnte. Der ukrainische Präsident hat jedoch Ängste vor einem bevorstehenden Angriff heruntergespielt und seine Frustration über die zunehmend düsteren Einschätzungen der USA und der NATO zum Ausdruck gebracht. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 3 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz minus 2 Grad, Mashhad 1 Grad, Isfahan 4 Grad, Shiraz 4 Grad und Bandar Abbas 17 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Der neue deutsche Bundeskanzler Scholz hat seinen Antrittsbesuch in USA erfolgreich absolviert. US-Präsident Joe Biden sprach NATO-Bündnispartner Deutschland sein volles Vertrauen aus. Christoph Hörstel, Bundesvorsitzender der Neuen Mitte, sieht jedoch in unserem Interview den Frieden in Europa gefährdet. Heute höre Sie den dritten Teil dieses Interviews. Das vollständige Interview können Sie auf unserer Webseite parstoday.com/de anhören.
Herr Hosse, Macron sprach in Moskau zugleich auch von gemeinsamen Sorgen. Also Europäer und Russen hätten gemeinsame Sorgen. Insofern ist doch der Begriff russische Aggression fehl am Platz.
Ja, Sie haben vollkommen recht. Und der französische Präsident Macron hat ja vor etwa anderthalb Jahren tatsächlich sehr interessante Äußerungen zur europäischen Sicherheit unter Einschluss Russlands geäußert. Nicht auf russischem Territorium, sondern, wenn ich das richtig erinnere, in Finnland. Und wir haben damals darüber gesprochen. Und das Interessante war, die französischen Medien haben ihn sozusagen boykottiert. Der ganze brillante Vorschlag wurde zwar in Deutschland besprochen, aber nicht in Frankreich. Und diese Art Dinge haben ihn wohl gelehrt, wie das ist, wenn man in einem Staat Präsident ist und hat keine persönliche Macht, sondern ist ein Präsident von Gnaden der Familie Rothschild und dem gewaltigen Einfluss, den diese Familie aufbauen kann, und hat Medien, die tatsächlich ja nicht dem französischen Interesse dienen, so wie die Deutschen nicht dem deutschen Interesse dienen, sondern Medien, die im Prinzip globale Deep State-Interessen vertreten. Also wegen Corona herumschreien, wegen russischer Aggression herumschreien und jeden, wie soll man sagen, übers Knie ziehen, der hier nicht aggressiv genug handelt. Und ein solcher Vorschlag für einen wichtigen, für Europas Zukunft wichtigen innereuropäischen Ausgleich mit Russland sucht, war offenbar nicht willkommen. Und das wurde durch Boykott erledigt. Macron hat das nie wieder angesprochen. Jetzt sehen wir einen ähnlichen Geist bei seinen Äußerungen in Moskau. Ich finde das sehr interessant bei der Beobachtung dieses immer noch jungen Präsidenten Macron, weil ich gespannt bin darauf, wo liegen denn die Fakten? Tatsächlich ist es so, dass nicht Frankreich mit seinen Truppen in Baltikum und sonst wo nach vorne drängt, sondern vor allen Dingen Großbritannien. Und die Deutschen werden mit verhaftet. Sowas passiert. Die Franzosen sind da weniger auf der aktiven Seite. Das könnte man jetzt mit Truppenzahlen belegen, die habe ich hier nicht an der Hand. Mangels Sekretariat, will ich mal sagen. Aber das ist die Tatsache. Frankreich sieht aus wie ein freundlicherer europäischer Nachbar Moskaus. Das ist deshalb gut, weil Deutschland und Frankreich, die alte deutsch-französische Freundschaft, die es mal gab, will ich mal sagen, hier tatsächlich wiederbeleben könnten und könnten in enger Abstimmung mit Moskau neue Wege suchen. Aber das tatsächlich scheint nicht stattzufinden. Wir sehen keine wichtigen deutsch-französischen Vereinigungen, weder Treffen noch sonst irgendwas, um hier einen gemeinsamen Standpunkt zu beziehen. Auch das ist schade. Da gehen also die Europäer sozusagen als Einzelkämpfer in dieses Geschäft. Unklug, nicht richtig, keine Frage, schwächt auch die EU insgesamt, schwächt Frankreich, schwächt Deutschland. Wir schauen einmal, wie das tatsächlich mit Macron weitergeht. Das Problem ist, der kann sich auch nicht aus der Realität entfernen, die derzeit von Washington geschaffen wird, nicht etwa von Frankreich.
Herr Hostel, Putin nannte das Gespräch mit Macron nützlich, substanziell und sachlich. Wie würden Sie diese Formulierung umschreiben?
Diese Formulierung zeigt eindeutig, dass aus russischer Sicht Frankreich Positives geliefert hat. Es muss also Macron tatsächlich gelungen sein, wie soll man sagen, außerhalb einer direkten Abkehr von amerikanischer Politik, Russland Dinge vorgeschlagen zu haben, die Russland tatsächlich positiv bewertet hat. Wir wissen jetzt beide nicht, und das ist natürlich auch nicht öffentlich, was genau Macron da angeboten hat. Aber wie soll man sagen, wir stellen ja keine Freude fest. Also wenn Freude ausgedrückt wird, die Gespräche waren erfreulich oder man ist zu guten Dingen gekommen oder sowas, das würde bedeuten, Frankreich hat sich aus dem NATO-Kontext, also aus dem Vasallenstatus gegenüber Washington, befreien können. Ist hier offenbar nicht der Fall. Trotzdem positiv vermerkt auf der russischen Seite heißt, jedenfalls deutlich besser als das, was unsere lieben Amis liefern, nicht wahr? Das ist so ein Hintergrund. Und ich bin natürlich gespannt, auf welche Charakterisierung dann oder für welche Charakterisierung dann Scholz nächste Woche bei seinem Besuch in Moskau sorgen wird auf der russischen Seite. Wir dürfen das dann wieder gemeinsam vergleichen.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit einer Reihe unserer Sendung In Richtung Licht. Bleiben Sie dran!
In Richtung Licht.
Wir widmen uns dieses Mal den Versen 31 bis 42 der Sure 53, Sure Najm. In den Versen 31 und 32 lesen wir:
وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى.
Allah gehört alles, was in den Himmeln und was auf der Erde ist, auf dass er denjenigen, die Böses tun, das vergelte, was sie tun, und dass er denjenigen, die Gutes tun, mit dem Allerbesten vergelte. Diejenigen, die schwerwiegende Sünden und Abscheulichkeiten meiden, außer leichten Verfehlungen. Gewiss, dein Herr ist allumfassend in seiner Vergebung. Er weiß sehr wohl über euch Bescheid, als er euch aus der Erde hervorgebracht hat und als ihr Keimlinge in den Leibern eurer Mütter gewesen seid. So erklärt nicht euch selbst für lauter und brüstet euch nicht. Er weiß sehr wohl, wer gottesfürchtig ist. Diese Verse sind ein Fingerzeig in Richtung der göttlichen Vergeltungsordnung. Gott gehören Himmel und Erde, und er überlässt die Menschen nicht sich selber, sodass sie ungestraft tun und lassen können, was sie wollen. Vielmehr hat er eine Ordnung aufgestellt, aufgrund derer die Guten an die Belohnung ihrer Werke gelangen und die Schlechten die Strafe für ihre Taten erhalten. Die schlechten Taten werden nicht alle gleich eingestuft. Einige sind schlimm und andere geringfügig. Einige Sünden werden willentlich begangen und andere aus Versehen. Natürlich macht Gott deswegen Unterschiede. Wenn jemand ungewollt sündigt, seine Verfehlung bereut und nicht danach strebt, sie zu wiederholen, dann verzeiht Gott sie ihm. Anderenfalls aber wird dem Sünder nicht die göttliche Vergebung zuteil. Die Verse heben auch einen moralischen Punkt hervor, nämlich: Niemand soll sich wegen seiner guten Taten und wegen Enthaltung von offenen Sünden bei den anderen rühmen, denn Gott kennt die ganze Wahrheit und er weiß, wer wirklich rein ist. Thank you. Hier drei Anmerkungen dazu. Erstens, die Welt wurde für den Menschen geschaffen und der Mensch ist vor Gott, dem Erschaffer der Welt, für seine Taten verantwortlich und muss dafür Rede und Antwort stehen. Zweitens, auch gute Menschen sind nicht frei von Verfehlungen. Allerdings streben sie von sich aus nicht nach der Sünde und sie bereuen es, wenn sie ungewollt eine Verfehlung begehen und machen rasch reuevoll Umkehr. Drittens, wir dürfen uns nie von Fehlern und Schlechten frei wissen. Wir dürfen uns niemals etwas einbilden und sollten uns nicht selber loben. Es kann sein, dass die anderen nichts von unseren schlechten Absichten und Taten wissen. Gott aber ist völlig im Bilde darüber. Es folgen 6 weitere Verse aus der Sure 53, nämlich die Verse 33 bis 38.
أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى ألا تزر وازرة وزر أخرى.
Hast du den gesehen, der sich vom Recht abkehrt und nur wenig gibt und dann ganz aufhört? Besitzt er etwa Wissen über das Verborgene, dass er sehen könnte, was in Zukunft geschieht? Oder wurde ihm nicht kundgetan, was auf den Blättern des Musa, Moses, steht, und Ibrahims, Abrahams, der seine Pflichten erfüllte, nämlich, dass keine lasttragende Seele die Sündenlast einer anderen auf sich nehmen wird. Die vorherigen Verse handelten von der Verantwortung des Menschen für seine Taten, und die eben verlesenen Verse behandeln das gleiche Thema in einer weiteren Form. Einige Leute denken, sie könnten vor dem jüngsten Gericht ihre Sündenlast auf andere abwerfen und sich von ihrer Schuld befreien. Es sind Leute, die einerseits ihre Pflicht gegenüber dem Bedürftigen vernachlässigt und mit ihrer Hilfe gegeizt haben und andererseits nicht bereit sind, für ihr hässliches Tun gerade zu stehen. Indessen ist es einer der Grundsätze aller Religionen göttlichen Ursprungs und heißt es in den vorherigen Himmelsbüchern und bei den vorherigen Propheten, dass jeder selber die Verantwortung für seine Taten trägt. Also gibt es keine Möglichkeit, dass jemand zum Beispiel gegen ein Entgelt seine Sündenlast an andere los wird, um sich von den Konsequenzen seiner schlechten Taten zu befreien. Wir sehen an der obigen Stelle in der Sure Najm, Sure 53, erstens, es ist wichtig und von Vorteil, die Unterstützung für Bedürftige zu pflegen und fortzusetzen. Vorübergehende Hilfen deuten darauf hin, dass jemand in Wahrheit nicht von dieser religiösen und menschlichen Pflicht überzeugt ist. Zweitens, der edle Abraham war ein großes Vorbild für Treue und Opferbereitschaft. Er blieb dem Bündnis mit Gott treu und Gott zuliebe verzichtete er auf seine Ehefrau Hajar und seinen Sohn Ismail. Drittens, wir sollten Acht geben, nicht auf Leute reinzufallen, die uns zur Sünde verlocken, indem sie sagen, ich übernehme die Schuld für diese Sünde. Denn in der Ordnung Gottes, die absolut gerecht ist, kann niemand die Verantwortung für die Sünde eines anderen auf sich nehmen. wenden wir uns noch vier weiteren Versen der Sura Najm zu. Es sind die Verse 39 bis 42.
وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى.
Und dass es für den Menschen nichts anderes als Ergebnis geben wird als das, worum er sich selbst bemüht, dass das Resultat für sein Bemühen bald gesehen werden wird, dass ihm hierauf nach vollem Maß vergolten wird und dass das Ende des Weges aller Dinge zu deinem Herrn führt. Ein weiterer Grundsatz, der bei allen Himmelsreligionen gilt, beruht auf der Gerechtigkeit Gottes, auf Adl. Dieser Grundsatz lautet, dass jeder entsprechend seiner Bemühungen um die Erfüllung seiner Pflichten einen Gewinn erzielt und im Jenseits belohnt wird. Genauso wenig wie einer unter irgendwelchen Vorwänden seine Sündenlast auf andere abwerfen kann, kann auch niemand unter irgendwelchen Vorwänden die guten Werke eines anderen für sich bestimmen. Keiner kann denken, ihm würde die Belohnung für die guten Werke der anderen gebühren. Natürlich kommt es oft vor, dass die Bemühungen eines Menschen um eine gute Sache vergeblich sind oder sich das gewünschte Resultat nicht einstellt. Daher betont der Koran, dass die Bemühungen belohnt werden, damit der Mensch nicht enttäuscht wird, wenn diese ergebnislos bleiben. Vielmehr soll der Gläubige wissen, dass Gott alle seine Bemühungen um das Gute sieht und alle guten Werke voll belohnt. Was wir von der Wahrheit wissen sollten. Erstens, es ist unsere Pflicht, uns bei der Befolgung der Gebote Gottes Mühe zu geben. Aber nicht immer haben wir Einfluss auf das Ergebnis. Die Religion verpflichtet uns nur zur Erfüllung unserer religiösen Pflicht und wir tragen keine Verantwortung dafür, wenn unsere Bemühung nicht das gewünschte Ergebnis liefert. Zweitens, keine Handlung geht im Daseinsreich verloren. Wenn wir daran glauben, dass die Werke erhalten bleiben und es die gerechte Vergeltungsordnung Gottes gibt, so regt uns dies zu guten Werken an und lässt uns auf den Lohn dafür hoffen. Zugleich werden wir dadurch veranlasst, verantwortungsvoll und bedacht zu handeln. Drittens, das Diesseits reicht nicht zur vollständigen Vergeltung der Taten und Werke des Menschen aus. Daher muss es ein Jenseits geben, wo die Menschen im vollen Maße seine Taten vergolten werden. Viertens. Gott sieht alle unsere Taten und er belohnt uns entsprechend unserer Bemühung um gute Werke und entsprechend unserer Absichten auf beste Weise. Fünftens. Wenn wir an das Jenseits glauben und daran, dass alle unsere Taten bei Gott ankommen, werden wir keine guten Werke vernachlässigen und uns nach besten Kräften Mühe geben.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Hosseine Allahyari mit dem Titel Nure Ka'be, das heißt Das Licht der Kaaba.
بلا اینا خدایم تا خدا من هستم و موج بلا دستم به دامانت علی ای پور کعبه بود را در یاز دستت خورد آب من تشنه و دنیا سراب دستم به دامانت علی
ای دل یقین روح دین مولا امیر المومنین
دستی برار از آستین ای با محمد هم نشین رحمی به این تنها ترین دستم به دامانت علی دستم به دامانت علی
دستم به دامانت علی
با این که هستم روسیا هستم اگر غرق گناه ای بی پناهان را پناه دستم به دامانت علی ای در سکوت سایه ها فریاد تکبیرت رها ای میر ملک لافتا دستم به دامانت علی هر دم ز تو دم میزنم نازم که شیعه تو هم در ورطه دریای غم دستم به دامانت علی
ای دل یقین روح دین مولا امیر المومنین ای دل یقین روح دین
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem Sonderbeitrag anlässlich des Jahrestages der Geburt von Imam Ali, Friede sei mit ihm. Weiterhin guten Empfang.
Jedes Jahr jährt sich am 13. Rajab des Mondkalenders der Geburtstag eines großen Mannes. Eines Mannes, der für seine große Gläubigkeit, seinen hohen Gerechtigkeitssinn und seine Menschlichkeit bekannt wurde. Sein Name ist Ali, gegrüßet sei er. Seine Geburt ist ein Ereignis gewesen, zu dem wir allen gratulieren möchten. Es war ein Freitag, 10 Jahre bevor der Prophet des Islams mit seiner Botschaft ausgesandt wurde. Fatima bint Asad war zur Kaaba in Mekka gegangen, um an diesem heiligen Ort zu dem einen Gott zu beten, an den sie fest glaubte. Dem Brauch Abrahams folgend begann sie andächtig, das Haus Gottes still vor sich hinbetend zu umschreiten. Aber plötzlich verspürte sie die ersten Anzeichen der Geburt ihres Kindes. Verzweifelt begann sie nach einem Ort umzusehen, wo sie es zur Welt bringen könnte. Sie schaute zur Kaaba hin und ihr Blick fiel auf einen großen Spalt, der sich plötzlich in einer ihrer Wände aufgetan hatte. Er war groß genug, dass sie durch ihn das Haus Gottes betreten konnte. Und die anderen sahen verwundert, wie Fatima die Kaaba durch diesen Spalt betrat und dieser sich hinter ihr wieder schloss. So kam es, dass Imam Ali in der Kaaba geboren wurde. Gott gewährte Ali die große, außergewöhnliche Huld, in seinem heiligen Haus in Mekka zur Welt zu kommen. Ali war der Sohn eines Onkels des Propheten. Schon lange bevor Hazrat Muhammad Prophet wurde, hatte Ali das Glück, im Hause Muhammads aufgenommen zu werden. In den Chroniken heißt es, dass Ali niemals Götzen angebetet hat oder vor ihnen niedergekniet ist. Schon als Kind hatte er begriffen, dass die Schöpfung nicht durch Götzen zu erklären ist. Mit 10 Jahren erkannte er Hazrat Muhammad als Prophet Gottes an. Er war der erste männliche Muslim. Sein Glaube beruhte auf Liebe und auf einem tiefen Wahrheitsverständnis. Er hielt den Islam bis zum Schluss fest, die Treue, und hat auf diesem Weg viele Opfer auf sich genommen. In seiner Rede 37 in Nahjul Balagha sagt Imam Ali über sich selbst: Als sich alle verbargen, habe ich offen den Kampfplatz betreten. Und als alle den Mund schlossen, habe ich gesprochen. Als alle sich zurückhielten, habe ich mich dank Wegweisung des göttlichen Lichts in Bewegung gesetzt. Beim Reden war meine Stimme leiser als alle anderen Stimmen. Aber an Orten, wo es zu handeln galt, ging ich allen voraus. Als ich die Regierung übernahm, war ich wie ein Berg, den kein Sturm wegrücken kann. Ali ist über seine Zeit hinaus beliebt geblieben. Dies liegt an seiner einmaligen Art und Weise. Vom ersten Tag seiner Regierung über die Muslime bis zur letzten Minute lag ihm die Verwirklichung der Gerechtigkeit und die Wiederherstellung der Rechte des Volkes am Herzen. Er hat das Amt des Regenten nur akzeptiert, weil er gegen Armut und Verdorbenheit kämpfen wollte. Imam Ali machte sich gerechtes Regieren zur Pflicht. Für ihn war der Kampf gegen die Geldgierigen und Opportunisten ebenso wichtig wie der freundliche Umgang mit allen Bevölkerungsgruppen. In seinen Schreiben und Anweisungen hat er die, die in seinem Auftrag ein Amt führten, davor gewarnt, an dem Volksvermögen und an der Bevölkerung Verrat zu begehen. Aus dem historischen Brief an Maulik Ashtar, einem seiner Helfer, wird ein Teil seiner Regierungspolitik ersichtlich. Zum Beispiel empfiehlt Imam Ali in dieser Anordnung Malik, dass er sich um die Notleidenden und um das Volk kümmert.
In dem Werk Manorib Khorazmi heißt es, dass der Prophet gesagt hat, nach mir besitzt Ali ibn Abi Talib das größte Wissen. Außerdem berichtet Ja'far ibn Abdullah Ansari, einmal hat der Prophet laut verkündet, ich bin die Stadt des Wissens und Ali ist das Tor zu dieser Stadt. Wer zu Wissen gelangen will, der soll sich dem Tor dieser Stadt zuwenden. Das Werk Nahjul Balagha gibt einen Einblick in die Weisheit Imam Alis. Dieses Werk ist eine Sammlung von Ansprachen, weisen Ratschlägen und fruchtbaren Anweisungen. Es kann als Lebenskarte für den Einzelnen und die Gesellschaft dienen und insbesondere den Gerechtigkeitssuchenden wertvolle Hinweise liefern. Zum Beispiel wird in diesem Werk folgende Weisheit von Imam Ali überliefert. Sünden sind wie eigenwillige Reittiere, die ihre Reiter, die Sünder, ins Feuer der Hölle abwerfen. Wisse, dass die Gottesfurcht dahingegen wie ein braves Reittier ist, welches seinen Reiter in ewige Paradiesgärten bringt. Ali war ein großer Gottesdiener und er liebte das tägliche Gebet sehr. Einmal stellte er sich während eines Gefechtes zum Gebet auf, obwohl er in Reichweite der feindlichen Pfeile war. Doch er sagte, wir kämpfen gegen die Gottesleugner wegen des Gebetes und der Anbetung Gottes. Ali lebte sehr einfach und bescheiden wie die Mehrheit des Volkes. Dazu erklärte er, Gott hat es den gerechten Regenten zur Pflicht gemacht, dass sie ihr Leben dem Leben der Ärmsten in der Gesellschaft anpassen. Imam Sadr alaihi salam berichtet, dass sein Vorvater Imam Ali auch noch als Regent seine Arbeiten selber verrichtete, Brennholz sammelte, Wasser aus dem Brunnen holte und den Boden kehrte. Er ging persönlich durch den Bazar und mahnte dort die Geschäftsleute und half Bedürftigen. Imam Ali war wegen seiner Gerechtigkeit beliebt und wegen seiner Liebe zu Gott und dem Volke bekannt. Er war sehr mutig und geduldig und hatte viele andere hohe Eigenschaften. Seine Feinde fürchteten schon seinen Namen. Aber er hatte ein weiches Herz für die Notleidenden. Wie barmherzig er war, zeigt auch folgende Begebenheit. Die Feinde hatten dem Heer von Ali den Weg zum Wasser versperrt. Als die Kämpfer Alis schließlich den Feind zurückgedrängt hatten und wieder an die Wasserstelle gelangt waren, wollten sie selber auch dem Feind den Zugang zum Wasser verwehren. Aber Ali ließ dies nicht zu und sagte, »Ich will nie einen Sieg auf diese Weise erreichen, denn ein solcher Sieg wäre kein Symbol für Muslime.« Abschließend gratulieren wir noch einmal zum Jahrestag der Geburt Alis und schließen mit zwei Wörtern von ihm. Manchmal fühlen sich die Herzen beengt und sind bekümmert, sucht daher für sie nach einer schönen, weisen Rede. Das Mindestrecht, das Gott euch gegenüber besitzt, besteht darin, dass ihr seine Segensgaben nicht zum Sündigen nutzt.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pastore ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.
Thank you.